Hallo und herzlich willkommen zu Folge 85 von Ready for Review, aufgenommen am 18. November 2025 um 12.17 Uhr. Und während ich das Gefühl habe, das alles vor wenigen Sekunden schon mal gesagt zu haben, lächelt mich die Sandra an. Guten Morgen, Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja.
Ist das schon 85.2?
Na, ist Punkt 1. Wir fangen ja bei 0 immer an zu zählen.
Okay.
Aber wir hatten eben, und ich hoffe, es war nicht der Thunderbolt-Dog, einen kurzen Ausfall, wo einfach mal alles weg war. Wir haben nichts am System geändert, von daher kann es jetzt auch wieder passieren. Ich hoffe nicht. Wer weiß, was ich da alles aktualisiert haben kann. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall mal mein Internet im Auge. Aber das sieht gerade wunderbar aus. Ja.
Also, ja. Wie ist das Wetter bei dir?
Es ist in der Tat etwas grauer als bei der ersten Aufnahme. Da habe ich dem doch gesagt, wie schön das Wetter eigentlich ist. Und das hat jetzt gerade auch so ein bisschen abgeflacht, passend zur IT-Qualität hier. Ja, Sandra, wie geht's dir eigentlich?
Mir geht's ganz gut. Ich hatte ja ein verlängertes Wochenende gehabt. Ich war meine Response-Time online-mäßig war nicht so gut gewesen, aber das ist auch vollkommen. Also, ja, ich war wieder, also andere Leute nennen das Kurzurlaub,
ja. Falls irgendeiner von den Hörerinnen oder Hörern da mal mitschreiben könnte, wie oft wir da Urlaub haben, einfach für mich als Argumentationshilfe, wenn es nächstes Jahr wieder das Thema kommt, ja. Die Sandra lebt einfach den Traum, ja, und das sei ihr gegönnt, solange sie fleißig Podcasts aufnimmt hier, ja.
Ja. Prio 1, ja.
Irgendeiner muss hier die Tourismusindustrie am Laufen halten.
Ah, ich weiß jetzt, ob ich die Tourismus. Ja, ich glaube, ich bin nicht die Standardzielgruppe von der Tourismus.
Von der Terrorismusgruppe. Das ist gut. Da möchte ich auch nicht die Zielgruppe sein. Die Terrorismusbranche, ja.
Ja, die Terrorismusbranche. Hey! Je nach Sichtweise sind die, für den einen sind das Terroristen, für den anderen sind das Freiheitskämpfer, ne? Es kommt immer auf die Sichtweise an.
Ja, jetzt hätte ich gerne so einen Einspieler aus dem Vorgespräch, wo es um politische Äußerungen ging und dass wir ganz froh sind, wenn wir die vermeiden.
Ja. Genau, deswegen mache ich jetzt diese Kiste einfach mal wieder zu.
Genau, wir machen die zu, wir haben das nie gesagt. bevor wir uns komplett irgendwo hin navigieren, wo es komisch wird, lass uns doch mal in die Hausmitteilungen gucken, denn da ist eine Umfrage beendet worden.
Genau, wir haben ja die Hero-Section-Umfrage gemacht und es ist rausgekommen, es ist eine Superhelden-Selbsthilfegruppe. Und da die Antwort falsch ist, also gut, paar Stimmen gab es da schon für die richtige Antwort. Gut, Daniel, dass du mich
Passt
bei der Umfrage. Aber ich glaube, von der Prozentzahl, ich glaube doch eins, neben dir haben wir noch ein, zwei Frontendler, die dem
ja
hören, ne?
Bleibt stark, ja.
Okay. Nichtsdestotrotz, gut, dass wir diese Umfrage gemacht haben, denn wir haben jetzt daraus was Rückschlüsse gezogen.
Ja, genau, der Tuxflo hat sich in Discord gemeldet und hat auch gleich ein paar Fragen zu der Thematik gestellt. Ich glaube, wir haben auch im Podcast dazu aufgerufen, wir würden das jetzt wiederholen, wenn ihr da Thema Bildungsauftrag, Frontend vor Backend noch Fragen habt. Wir planen da ab nächste Woche mal diese Fragen, Themen, die da so ein bisschen zusammengekommen sind, ein bisschen zu clustern und dann ein bisschen drüber zu sprechen. Spoiler, wir wollen nochmal über Fullstack sprechen und gucken, ob sich unsere Meinung da geändert haben oder ob sie in den 10 Geboten quasi auf Steintafeln eingemeißelt sind und wir da unbelehrbar sind. Ja.
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 Aber sag mal so, wir sind ja, ich würde sagen, nicht flexibel in der Meinung, aber wir lernen ja auch dazu.
Ja, doch, das ist ständig. Also ich meine, wer mich über Apple reden hört und dann die ersten Folgen nimmt.
Oh ja, genau, das ist, man bekommt da einen Wandel mit.
Ja, aber es ist ja so ein bisschen vielleicht auch, man darf ja dazu lernen. Also das ist ja Zeit, die Welt ändert sich, die Rahmenbedingungen ändern sich, ne, und von diesem Rahmen finde ich das eigentlich immer ganz gut, ja. Und Lernen ist besser als nichts lernen. Also ich finde das Leben total langweilig, wenn ich nichts mehr lernen würde. Ja, also das ist, ja.
Oh, eine sehr philosophische Frage. Aber ich habe ja auch sagen lassen, nicht wissend kann auch glücklich machen.
Ich sage oft, Unwissenheit ist ein Segen, ja. Ja, eben. Also schau, deshalb, man muss ja das Richtige lernen dann.
Nichtsdestotrotz, da unsere Folge viel mit Ramschoss und Modems würden wir das unseren Bildungsauftrag ab nächste Folge aufleben lassen. Und wie Daniel es schon richtig schon im Vorgespräch festgestellt hat, da kommt echt Arbeit auf dich
Ja,
zu.
mir ist es sogar in der vorherigen Aufnahme aufgefallen. Jetzt sind wir aber wieder in der Zukunft, weil jetzt haben wir quasi alles, was wir eben besprochen haben, auch schon mal wieder hier in ähnlicher Form angesprochen. Ja, ist mir gerade während der Aufnahme aufgefallen, dass ja ich da ein bisschen zu tun habe. Aber kriegen wir alles hin und machen wir ja gerne. Ist ja vielleicht auch nochmal immer wieder interessant, so ein bisschen ein Review drauf zu haben, was in der Frontend-Welt so passiert ist. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ich freue mich da auf, ich lerne da wieder was und da kann ich mein gefährliches Frontend-Wissen bei den Backend-Entwicklern wieder auspacken.
Mein größter Erfolg im Lernen oder Beibringen ist gewesen, dass ich dich weggebracht habe vom Maven NPM-Plugin. Und sogar,
Ja.
dass du so ein Verfechter bist, Freiheit für die
Okay.
Frontend-Entwickler. Das ist, ja.
Jetzt muss ich, ja,
Nicht relativieren
ich
jetzt, mach den
hätte.
Moment nicht kaputt.
Nee, ich relativiere nicht, ich korrigiere dich noch. Das ist das Maven
Ach
Frontend-Plugin.
so.
Das ist nicht das Maven NPM-Plugin. Und ich relativiere das auch nicht, sondern ich finde es gut, dass du mir da eine neue Sichtweise auf die Dinger gebeten bist. Und ja, bei manchen kriege ich schon Augenrollen, wenn ich das Thema.
Ja, das ist sehr gut. Aber so hat man so seine
Ja.
Themen und ja, sehr schön. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, ja, wir verlinken die Folge mal, wo das alles erklärt wird.
Kein
Wirklich,
Problem,
weißt du, welche Folge das
kriege
ist?
ich hin. Ich glaube, das ist einer der ersten, wo wir das Thema mit den Frontend-Themen haben. Ich habe ja dann gleich eine lange Zugfahrt vor mir, vielleicht.
Hörst einfach mal die ersten 20 Folgen Ready for Review
Genau.
nach, bist du das.
Keine Sorge, du wirst, also sag mal so, ich werde sowieso heute Nachmittag die Shownotes schon mal fertig machen, damit ich kein Bottleneck bin für diese Folge. Und ja, und vielleicht als, okay, ich relativiere das jetzt, wenn ich das finde, dann werde ich es verlinken, so.
Ja,
Und
Zukunftsandra
und
bedankt sich
ich,
gerade schon, ja.
ja, genau. Und sag mal so, wenn ich das finde, dann wird Daniel sehr, sehr, sehr
Ist
erstaunt sein.
unbeeindruckt, also bin ich jetzt schon mal im Voraus, um den Druck ein bisschen zu erhöhen.
Ja,
Ja.
mach das. Du weißt ja, wie ich mit Druck sehr gut umgehen
Das
kann.
ist wahr, das ist wahr, ja. Ja,
Ja.
aber nichtsdestotrotz bauen wir mal ein bisschen Druck auf.
Ach ja, alles gut. Unter Druck arbeite ich am besten.
Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir damit weiter. Oder wir machen weiter mit unserer Woche und speziell mit deiner Woche, die, wenn man nur den Stichpunkt liest, so viel will ich jetzt schon mal spoilern, so liest, als hätte so ein großes Implementierungsprojekt vor dir.
Ja, und zwar, ich habe eine Anfrage bekommen für Family IT Support. Also ich bin in diesem Game halt nicht drin, deswegen habe ich es nur am Rande mitbekommen. Spotify macht wieder komische Sachen. Und Axel, der Spotify-User ist wohl schon so genervt, dass er auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Nana, ich habe mein Spotify-Abo gekündigt. Da war ich sehr erstaunt. Und du hast doch deine Musik doch irgendwo auf dem Server hier im Haus. Kannst du nicht irgendwie sowas damit machen oder kann ich sowas nicht machen, wo das so ähnliche Funktionalität hat wie Spotify?
Okay.
Und ich so, ja, theoretisch schon. Und das heißt, ich werde mich dann über Weihnachten, weil wo ich diesen Satz schon sage, innerlich denke ich mir so, ja, meine Weihnachtsliste ist schon sehr lang, was ich so IT-mäßig machen möchte. Da kommt jetzt ein neuer Punkt dazu. Wie ich jetzt den Komfort für Axel so erhöhen kann, dass die vorhandene Musiksammlung für ihn halt sich so anfühlt, als ob wir Spotify hören.
Nicht schlecht, nicht.
Ja. Sag mal so, gestern habe ich schon den MVP mit ihm besprochen. Er kann ja schon auf die Dateien ja zugreifen. Das ist bei mir alles schon eingerichtet, er muss es halt nur nutzen und das würde ihn bis Weihnachten auf jeden Fall schon mal.
Gnädiger Product Owner, den du da hast. Sehr
Ja,
gnädig.
ich war total überrascht, weil ich kriege zu Hause immer, wenn ich sage, dass ich gewisse Sachen nicht nutze, wegen Datenschutz und Datensammlung, bla bla bla, kriege ich immer nur Augenrollen. Also ich finde es erstaunlich, was Spotify da für einen Move gemacht hat, dass jemand, der eher damit lockerer umgeht, als ich, da auch schon keinen Bock mehr drauf hat.
Das beobachte ich aber auch in anderer Ecke. Ich habe letzte Folge nicht über YouTube-Verlauf gesprochen, ne? Da war das, glaube ich, noch zu frisch. Wir haben in der Familie jetzt mehrere, die alle ihren YouTube-Verlauf deaktiviert haben.
Was?
Weil alle gesagt haben, eigentlich ist das gar nicht so gut, was man da macht und man scrollt da nur so rum. Es gab irgendwie beim Essen so das Thema auf und dann haben mein Schwager und ich eine Wette gemacht, wer das am längsten schafft. Ich hatte da schon ein paar Tage, ich wusste, worauf ich mich einlasse, ja. Und dann hat er sich dazu bereit erklärt lassen, also der Verlierer muss für den anderen einmal richtig lecker Burger machen und so und für die jeweilig angehängende Familie. Ist jetzt also keine schlimme Strafe, aber wenigstens ein bisschen Arbeit. Und ja, jetzt schicken wir uns einmal die Woche den Screenshot von YouTube, weil man darf weiter YouTube nutzen, ne, Subscription und sowas, darfst du alles gucken, kannst ja auch die Suche weiter nutzen. Und die Frauen haben sich jeweils da reingehangen, so unaufgefordert. Und wir haben alle bemerkt, wie das auf einmal diese App uninteressant wird. Das ist so ein ganz, also bei uns war das so ein ganz schleichender Prozess. Auf einmal öffnest du die gar nicht mehr so oft. Ja, kriegst kein Dopamin mehr, dann wird das uninteressant. Und ja, das ist spannend. Das machen wir jetzt schon seit 2 Wochen. Und bis jetzt sieht das nicht so aus, als würde das einer von uns nicht schaffen. Und in dieselbe Kerbe schlägt, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, ja, hier die Gmail-E-Mail, du machst da doch was anderes. Was muss ich denn machen, damit ich das auch habe? Und dann habe ich da jetzt Mailbox entsprechend für sie eingerichtet. Und da läuft es auch noch nicht so viel drüber, aber ist so der Anfang erstmal zum Laufen bringen und dann langsam rüber wandern. Das ist so, ja, eine interessante Beobachtung und ohne Zwang. Also zu Signal habe ich noch alle gezwungen, jetzt auf einmal gehen die Sachen alleine. Ist vielleicht, ist jetzt eine ganz kleine Gruppe ja nur, die wir da unter Beobachtung haben. Ja, also entweder haben die überhaupt keinen Bock mehr von uns, irgendwas erzählt zu bekommen und machen das deshalb proaktiv. Oder es passiert was, ja.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, meine Weihnachts-To-Do-Liste wird immer länger. Mal gucken, was davon im Endeffekt umgesetzt wird.
Ja, bestimmt. Du hast jede Woche bis jetzt kam was drauf. Ich bin auch sehr gespannt. Ja. Es sind noch ein paar Wochen, ne?
Ja.
Sehr schön.
Ja, wie war deine Woche?
Ja, also bei mir war auch, ich sag mal, nicht so viel los. Das eine fand ich ein ganz positives Ding. Vor ein paar Wochen habe ich im Fernsehen vom Fake Shop Finder gelesen. Den verlinken wir auch in den Shownotes und auch im Newsletter. Und das ist von der Verbraucherzentrale so eine Webseite, da kann man einen Shop eingeben und gucken, ob der irgendwie fishy ist. Weil ich bin da bis jetzt zwar noch nicht drauf reingefallen, ich war aber auch schon mal sehr nah dran. Und gerade am Black Friday ist die Gefahr schon groß, je nachdem, wie man die Angebote findet, dass da vielleicht irgendjemand versucht, gerade nur Geld zu verdienen. Auf jeden Fall, ich hatte dann einen Bericht im Fernsehen gesehen, öffne die Seite auf meinem iPhone, hatte gerade auf die neue iOS-Version aktualisiert und was war da? Kein Fake-Shop-Finder. Oder habe ich da mal eine E-Mail hingeschickt, ne? Und habe Screenshots geschickt und habe gesagt, ich habe es mit Werbeblocker, ohne Werbeblocker, privates Browser. Also ich habe Energie reingesteckt, dass sie Feedback bekommen. Und dann habe ich eine Woche oder zwei nichts gehört und habe danach wirklich eine sehr, sehr freundliche und konstruktive E-Mail bekommen. Der Inhalt ist zwar gewesen, wir können es nicht reproduzieren, aber du hast schon gelesen, wir haben es an die Entwicklung gegeben, die Entwicklung hat geguckt, wir haben das mit der Version und der Version getestet. Und es scheint jetzt zu klappen. Und Fun Fact, bei mir klappt es jetzt auch. Ich vermute mal, da es im Fernsehen war, dass einfach gerade viele Leute draufgegangen sind. Und am besten hätten sie den Sys-Admin gefragt, der gesagt hat, ja, da sind die Pots einmal abgeraucht. Oder keine Ahnung, da hatten wir andere Probleme. Problem ist ja auch, da es am Desktop bei mir geklappt hat, du kriegst ja am iPhone jetzt nicht die Debugging-Ausgaben hin, die du am Desktop-Rechner hast, ne? Da hast du jetzt schon mal eine Konsole offen und guckst, was passiert eigentlich. Das ging nicht, aber ich fand es wirklich vorbildlich und die Verbraucherzentrale hier 5 von 5 Sternchen, dass da auf, ich sag mal, Nutzerfeedback so eingegangen wird, auch wenn es ein bisschen braucht, das kann ich irgendwie verstehen. Fand ich schön. Und dann habe ich dummerweise Mastodon benutzt. Vielleicht sollte ich da auch mal den Feed ausschalten. Weil mir da aufgefallen ist vom ThinkPad-Museum, aka dem Christian, dass der mit so Pixel-LED-Displays gearbeitet da hat. Und ne, dann haben die da so ein bisschen so Spaß mit gehabt. Und dann habe ich geguckt, da war was verlinkt bei Action. Und so ein, naja, es ist jetzt nicht das hochwertigste Teil an Hardware, was ich hier besitze. Aber für 20 Euro kriegst du halt so ein schönes, ich sag mal, Kennzeichen, große Platte, wo du LEDs drauf ansteuern kannst. Und habe ich ja meine Frau zu Action geschickt. Ich gehe da ja nicht gerne rein, dass sie mir eins mitbringt. Und das ist cool. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt es jetzt auch in anderen Formaten, so 32x32 Pixel. Und man kann das auch programmatisch anbinden. Da bin ich noch nicht so hundertprozentig, weil jetzt habe ich die Woche immer wieder so ein bisschen mit rumgespielt. Da gibt es eine Library bei GitHub oder ja, eine Go-Library, mit der man arbeiten kann. Und ja, da habe ich so ein bisschen mit rumgespielt. Fand ich ganz cool. Und wer schon so ein LED-Pixel-Display haben wollte und da was drauf machen kann oder möchte, kann man auf jeden Fall machen. Es gibt auch eine App dazu, die ist, naja, so lala. Also die funktioniert irgendwie und man kann Animationen, Uhrzeiten und sowas da drauf blenden. Ja, aber die sieht genauso aus, wie man sie sich vorstellt, wenn man das Teil für, ich glaube, 1995 bei Action kaufen kann. Ne? Also, ja. Aber vielleicht so, wenn jemand nochmal ein Bastelprojekt für die Weihnachtszeit braucht, hä, Sandra?
Ja, komm auf meine
Ja,
Liste.
dann kannst du kannst
Ich
dir so auch so Visualisierungsdinger machen, weißt du? Wenn Axel dann Musik hört, dann siehst du das sofort visualisiert, dass da irgendwas passiert oder irgendwelche Statistiken kannst du dir dann programmatisch drauf einblenden lassen.
Ach du, ich hätte schon eine Idee. Damit könnte man dieses Achtung Aufnahmeschild halt
Ja, das geht auch.
basteln, ohne dass ich hier die Wand einreißen
Ja,
muss.
vor allem, also du musst da eigentlich nur Strom dran kriegen. Discovery klappt über Bluetooth und es muss aber halt irgendwie Strom dran. Und kannst ja mit einer Powerbank oder sowas
Ja,
irgendwas dir
genau.
modeln oder wenn Stecker da an der Wand ist, ja, könntest du machen.
Ja. Ich werde es mal auf die Weihnachtsliste für 27 draufstellen.
Muss aber vorher das Teil kaufen, weil wer weiß, wie lange die da haben bei Action, ne?
Ja,
Ja.
genau. Also, ja.
Ja.
Ich glaube, 25 wird das nicht mehr, aber vielleicht 27.
Ja, siehst du, so geht das doch. Also das ist doch super. Ja. Ihr hört, sehr kurze Wochen. Dafür macht die Sandra den Daniel-Move. Was mache ich, wenn ich nichts in meiner Woche habe? Und deshalb kommen wir zu unserer aller Lieblingskategorie, ja, und besonders von einer Person. Und diese Kategorie heißt Kochen mit Sandra.
Ja, auf besonderen Wunsch von Axel und ich in der Woche, ich nicht wieder erzählen wollte, täglich gucke ich das Murmeltier, dachte ich so, ich bringe mal ein Rezept mit, was ich auch mal. Ich habe sogar extra gekocht, damit ich das in den Podcast hier mitbringen kann. Und zwar, es geht um Hummus selber machen. Klar, Hummus kannst du dir als Dip irgendwo im Supermarkt kaufen. Wir haben das aber das Problem, dass es ja mit Knoblauch drin ist. Das heißt, Axel ist immer da mal ausgeschlossen. Und ich habe mir gedacht, ja, so schwierig kann das ja auch nicht sein. Machst du mal selber. Und zwar, Hummus ist halt eher ein Dip. Das kann man halt, also wir nehmen das gerne als Brotaufstrich. Und was man dafür braucht, du brauchst dafür eine Dose Kichererbsen, 400 Gramm. Da nimmst du halt, musst es kochen lassen mit Natron. Was mir da aufgefallen ist, man braucht unheimlich viel. Also mir fällt immer wieder Rezepte ein, wo du Natron brauchst, weil ich bin so ein Backpulverkind. Das ist ja auch ein anderes mit Mehl, aber ich finde immer wieder mehr Rezepte, wo man halt Natron pur braucht. Genau, auf jeden Fall, du nimmst halt die Kichererbsen aus der Dose, spülst sie ab, lässt sie abtrocknen, dann nimmst du ein Drittel Teelöffel Natron rein. Dann bringst du das Ganze halt, musst du mit Wasser bedecken. Dann bringst du das Ganze halt, also Wasser mit Natron und den Kichererbsen halt bei starker Hitze zum Kochen. Dann ungefähr 15 Minuten köcheln lassen, bis es matschig ist. In der Zwischenzeit nimmst du Zitronensaft, wird geschrieben nach Geschmack. Also ich habe mich jetzt an die Anleitung gehalten. 4 Esslöffel passt da auch. Dann Tahin. Für die Leute, die nicht wissen, was Tahin ist, ist ein Sesammus. Kriegt man bei Rewe. 60 Gramm. Dann kaltes Wasser oder pflanzliche Milch, wenn das vegan sein soll. Da wir nicht auf vegan bestehen, habe ich jetzt einfach normale Milch genommen. Und zwar 60 Milliliter. Normalerweise kommt auch dann Knoblauch rein, 2 bis 3 kleine Knoblauchzehen. Ich habe es bei uns halt dann weggelassen. Kreuzkümmel, 1/4 Teelöffel, gemahlen. Salz, dann mit einem Zauberstab halt pürieren. Dann kommen die Kichererbsen hinzu, auch nochmal mixen lassen und dann bis die Masse halt glatt ist und cremig und fertig. Das soll dann abkühlen lassen. Und was ich dazu jetzt serviert habe, ist noch ein bisschen mit Paprikapulver. Man könnte auch noch Pinienkerngerüste drauf tun. ein bisschen Salz, Pfeffer, wenn man mag. Ja, und fertig ist Hummus.
Ja, sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Ich packe mal bei uns noch auf, ich habe noch ein alternatives Rezept ohne Natron. Also das ist von den Zutaten noch mal ein bisschen einfacher, weil das eigentlich nur Kichererbsen, Tahin, Salz, Zitronensaft und dann, man kann Knoblauch reintun, Olivenöl, Petersilie und Kreuzkümmel sind, die zusammen mischt. Ja.
Ja, das ist interessant. Ja, ich habe jetzt nicht recherchiert, warum Natron. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, vielleicht werden die nochmal fluffiger oder... Aber ich glaube, das Fluffige kommt eher vom Pürieren, deswegen, I don't know.
Ja, und du hast, ich habe gedacht, ich schreibe die Frage schon in die Shownotes, da hast du sie, glaube ich, auch schon beantwortet, weil ich dachte, das spontan zu fragen. Mit dem Tahin, also da nimmst du einfach das von Rewe, da hast du jetzt nicht spezielle super Anforderungen.
Nee, genau, das ist, ich muss sagen, wo ich das gelesen habe, musste ich erstmal googeln, was Tahin ist. Das kannte ich gar nicht. Es liegt einfach daran, dass ich mich mit der arabischen Küche einfach nicht auskenne. Und wo, ich gebe es auch zu, wo deine Frage kam, dachte ich so, okay, jetzt will der wieder was Fancyes wissen. Liest du dir mal den Wikipedia-Artikel dazu rein. Und es gibt wohl verschiedene Tahin-Sorten, dass du irgendwie Sesam erst geröstest und dann zum Mousse verarbeitest. Und da gibt es halt dann nennt sich das rohen Tahin, da wird Sesam halt nicht vorher geröstet. Aber ich hab mir das Leben einfach gemacht. Ich bin zu der Feinkostabteilung von Rewe gegangen, habe da gesehen, dass sie Tahin haben und das habe ich einfach jetzt
gedacht. Ja, das tut
und
auch.
Das, ja. Ja, also deswegen, nein, ich habe es nicht vor, selber zu machen. Es sollte auch schnell gehen.
Ja, das wollte ich gar nicht, also, weil ich weiß nur, weil Tahin ist auch so ein Ding. Deshalb machen wir nicht so oft Hummus, weil, ne, also... Für was anderes brauchen wir es halt nicht. Und genau. Jetzt ist das so eine Soße, da fehlt genau ein Esslöffel oder so. Und dann.
Und bei Rewe, das war jetzt eine 120-Gramm-Packung. Und das sind halt zwei Portionen Hummus. Ja. Ja, ich werde überlegen, ob ich jetzt anfange zu recherchieren, zu was man dahin noch benutzen könnte. Aber dieses Rabbit Hole halt, werde ich mir für Weihnachten.
Für die Weihnachtszeit, genau. So eine Woche lang indische Gerichte nehme ich jetzt mal an, da wird das irgendwo noch vorkommen. Ja.
Indische Gerichte eher nicht, sondern eher, arabische.
Stimmt, arabische, Gerichte, stimmt, arabische, ja.
Ja, das ist, und wenn das so auch wie so ein Rabbit Hole ist mit Curry, dann Prost Mahlzeit.
Klingt fast so, ne?
Ja.
Also, freut euch auch im Dezember, die große Ready for Review, Sandra kocht, Kochen mit Sandra, Tahin-Spezialserie.
Aber wir haben was das Allerwichtigste vergessen.
Die Checkliste. Ja, genau.
Mittagspause, kochen, essbar, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist lecker, dass man einfach nur ein bisschen Brotscheibe dazu nehmen kann, fertig. Daher ist es auch in der Büroküche kochbar. Ihr müsst nur den Zauberstab mitnehmen. Im Büro essbar, wenn sie mit dem Knoblauch nicht übertreibt, würde ich sagen, ja. Und Skalierbarkeit zwischen nur ich und das ganze Team, ich würde sagen, auch einen Daumen hoch.
Wobei ich glaube, ich würde es nicht im Büro zubereiten. Also ich glaube, das ist sowas, das würde ich eher morgens zubereiten, dann mitnehmen.
Ja, dann kühlt es auch ab. Also ich weiß nicht, ich esse gerne Hummus halt kalt. Deswegen, ja. Aber wenn ihr spontan einen Anfall habt und nur die Büroküche und zufällig den Zauberstab eingepackt habt, dann...
Weil der Zauberstab ist das Entscheidende. Und der weiß ich nicht, ob der in der Standardbüroküche drin ist. Also...
Glaube ich auch nicht, aber ich weiß ja nicht, es gibt ja Leute, die alle mögliche Dinge halt mitschleppen, um ihren Büroalltag zu bewältigen. Vielleicht auch ein Zauberstab.
Lass das Notebook einfach mal zu Hause. Einfach mal den,
einfach nur den Zauberstab
hinlegen und sagen, ja, das klappt schon.
So, und jetzt müssen wir, glaube ich, aufklären, was wir mit Zauberstab meinen. Nein, das ist nicht der Harry Potter Zauberstab, sondern das ist halt... ist ein Pürierstab.
Ja,
Pürierstab. Ich glaube, das wird wie umgangssprachlich mal Zauberstab genannt.
Also bei mir hätte das jetzt auch gereicht als, ein Pürierstab.
Ja. Hallo? Wir müssen die Leute, ich weiß nicht, wer.
Ja, stimmt, ja, wir haben hier die ganzen Backend-Entwickler, ich vergesse das die ganze Zeit.
Natürlich. Ja, genau, ich meine, auch, es gibt ja auch Backend-Koch-Entwickler.
Ja.
Hallo?
Ja.
Vor 2 Jahren hätte ich es auch nicht.
Ja, schau mal, was dieser Podcast hier für die Kulinarik dieser Welt tut. Ja.
Ja. So, und ich hätte noch eine Überraschung für Daniel vorbereitet. Und zwar, heute Morgen, ganz aufgeregt, beim Frühstück. Axel fand das ganz toll, dass ich das Rezept heute im Podcast, weil er hat auch gefragt, ob das ja auf der Homepage schon auftaucht. Ich so, ja, taucht auf der Homepage auf. Und ich soll auch hier erwähnen, Wunsch von Axel, es ist Axel approved. und ich darf es nochmal kochen. Er fand das total lecker. Und er hat eine Idee für unsere Webseite.
Ja.
Und ich habe gedacht, nicht, dass er den Aller Daniel erzählt, da schlägt er mich.
Oder deinen Mann, kannst du dir dann aussuchen, ja?
Ja, es kommt auch an, was den androhst. Und zwar, ob wir nicht so eine Like-Button auf die Webseite programmieren könnten, mhm, wo man die Rezepte halt liken kann. Er wüsste schon, dass für die älteren Rezepte das sehr doof ist. Da müssen wir uns was überlegen, Content-Marketing-technisch, um die wieder aufleben zu lassen. Aber das wäre voll das coole Feature.
Okay, ich habe eine kleine Hausaufgabe für dich. Wir haben eine statische Webseite.
Ja.
Okay, alles klar. Weißt du Bescheid? Na?
Ja.
Aber wenn du Bock hast, meine ich total ernst. Und auch wirklich, meine ich wirklich einfach nur ernst. Wenn du so einen kleinen Docker-Container bereitstellst mit so einem Like-System, können wir das natürlich über JavaScript dann noch reinbauen. Dann baust du aber das Backend dafür. Also, wenn der Axel das jetzt hört, es hängt eigentlich nur an deiner Frau. Weil den Like-Button baue ich gerne ein.
Naja, und ich habe halt gesagt, also wir können ja diesen Feature auf uns aufnehmen, aber ob wir es umsetzen, das ist eine andere Geschichte.
Ja, ja, also ich...
So richtig so, ja. so Consulting-like.
Ja, ja, also. Genau. Und das Backend-Ticket also ist erstellt 28, und das ist jetzt auch schon auf der Weihnachts-To-Do-Liste.
Für 28. Na,
er kann ja aussuchen, Spotify oder Like-Button. Also der Aufwand wird ungefähr groß gleich sein, ja? Also das ist...
warum nicht?
Ja, aber es ist witzig, weil ich habe auch, das ist dasselbe Problem, was ich die ganze Zeit habe. Manchmal hätte ich schon gerne eine Kommentarfunktion auf der Webseite.
Ja.
Das ist aber so nicht einfach machbar. Ne? Also die Seite wird ja nur statisch ausgeliefert, da ist nicht, das ist ja auch der Vorteil davon, da müssen wir uns relativ wenig Sorgen drüber machen, da wird einfach nur HTML ausgeliefert, ein bisschen CSS, ein bisschen JavaScript. Und diese coolen Features wie ein Like-Button und wie Kommentare sind halt nicht so statisch. Ne? Oder doch, man könnte natürlich sagen, man schickt uns eine E-Mail und dann wird jedes Mal die Seite neu gebaut. Ne? Ja, also da könnte man auch in die Richtung was machen, aber sieht schlecht aus.
Oh, apropos Kommentare, ich hätte da schon eine Idee, aber das besprechen wir nach dem Podcast.
Ja, also ich fange jetzt nicht an, aber egal. Ja, wir besprechen nach dem Podcast. ja.
Hallo, es ist nur eine Idee.
Alles, ja, ja, also alles bitte, in Ordnung. Weil, oh, ich verstehe dich so schlecht. Ja. Ist alles so dunkel hier. Oh.
Hallo Daniel, genau. Hallo.
sehr schön, so. Sehr schön. Ja, weiter geht's mit Ramsch aus dem Modem und dem guten Linus Torvalds.
Ja, und zwar ist bei Heise kam eine, ich weiß nicht, Missing Link, ich glaube, das ist eine Reihe bei denen oder so ein Kommentar. Und zwar haben sie mal recherchiert, wie es mit Linus weitergeht, wenn Linus Torvalds nicht mehr sich für Linux interessiert. Um das mal nett auszudrücken. Und da stellt sich heraus, es gibt wohl eine Nachfolgeregelung. Und das heißt, wenn auch jetzt schon, wenn Linus halt gerade nicht erreichbar ist, dann könnte halt ein Entwickler aus, ich glaube, der wohnt in Europa, nämlich Kroha Hartmann hat wohl alle möglichen Rechte, um halt damit Linus halt weitergehen kann. Und das, es gab ja schon einen Fall, nämlich 2018, wo sich Linus halt eine Auszeit genommen hat. Da hat Kroha Hartmann entsprechend weitergeführt. Und er macht auch schon selber Witze dazu, dass er und Linus nicht im selben Flugzeug reisen sollten, weil dann würde halt einfach das Risiko halt, der Busfaktor einfach halt dafür zu niedrig ist. Ist es auch interessant, dass beide halt auch Fellow bei Linux Foundation sind. Das heißt, deren Einkommen ist halt unabhängig von irgendeiner Firma. Das heißt, das würde halt auch nicht dann irgendwo auf eine Firma zurückfallen. Und da wurde aber auch gesagt, okay, zwar hätte man dann, es ist halt eine Staffelstabübergabe, aber der Modus würde sich halt nicht ändern. Also es würde zwar eine neue Entwicklungsleitung geben, aber es würde wieder an einer Person halt hängen bleiben. Denn es ist die Hoffnung halt groß, dass wenn halt dann der Staffelstab übergeben wird, ob sich dann entsprechend halt... Und ich fand das halt auf jeden Fall mal nett, mal nochmal aufgearbeitet hat, dass, es wird immer von Linus gesprochen, der Linux macht. Und das ist eine berechtigte Frage, was ist, wenn diese Person einfach nicht mehr da ist.
Ja, aber ist ja schon mal gut, dass sie es geregelt haben.
Ja.
Ja gut, sonst hätte es geforkt werden müssen oder können. Ne? Also es wäre auch noch eine Option. Ja.
Ja, aber eigentlich willst du es ja nicht, ne? Also Fogg ist für mich immer so, lass die finden.
Ja, aber jetzt sagen wir mal, er hätte jetzt gesagt, ich lebe ewig und es gibt keinen Nachfolger und dann stellt sich heraus, er hatte Unrecht.
Nein.
Dann in dem Moment wäre es unter Umständen die einzige Möglichkeit. Also wenigstens gibt es die Möglichkeit, ne? Also schlimm wäre ja.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, spannend.
Du hast auch was mitgebracht aus der Linux-Welt.
Aus der Android-Welt sogar, als alter Android-Hase. Ich fand den Artikel ganz spannend. Und zwar verwendet ja Google schon eine ganze Weile für die Android-Entwicklung auch Rust. Wir hatten im Vorgespräch eine längere Phase, bis wir uns darüber im Klaren waren, beide, dass wir von dem Betriebssystem und nicht den einzelnen Apps sprechen. Ne? Also das Betriebssystem, da wird Rust eingesetzt. Und da haben wir einen Artikel für euch, fand ich ganz spannend, dass sie mit den Speicherfehlern um 20% runter sind, seitdem sie da, oder mit dem Rust-Code um 20% runter sind. Da haben wir noch andere Metriken, die ich da ganz spannend finde. Zum einen, dass sie den C++-Code öfters überarbeiten müssten als den Rust-Code, dass die Reviews schneller gehen mit dem Rust-Code und sie sagen sogar, dass der unsichere, in Anführungszeichen, Rust-Code noch sicherer ist als das, was sie mit C oder C++ haben, weil es einfach eine geringere Schwachstellendichte gibt. Und das fand ich ganz interessant, wie Rust hier so immer mehr, ja, wird das jetzt zum C-Ersatz, ich weiß es nicht, oder zum C++-Ersatz, das verbreitet sich ja immer stärker und auch in immer kritischeren Systemen, die ich früher nur in der C-Welt gesehen habe.
Ja, also scheint Rust eine gute, neue, solide Basis. Also würde ich die Zeichen jetzt so deuten, ohne dass ich jetzt tief in dieser C-Rust-Welt.
Es ist ein ganz eigenes Ökosystem, ne? Also ich muss auch sagen, ich bin da sehr weit weg von und ist aber spannend, dass sich das entwickelt. Und ich finde auch gerade, also was ich schön finde, sind auch gerade, wenn diese Code-Reviews, die Überprüfungen einfach schneller gehen, spricht das ja auch wieder für den Code, ne? Und auch wenn Code weniger angefasst wird, also entweder versteht ihn keiner oder alles, oh, da lasse ich jetzt mal die Finger davon, diese eine Zeile Code, das Rust-Skript besser nicht anfassen, das läuft. Oder es ist halt einfach so, dass es ein klareres oder ein eindeutigeres, richtiges Design gibt und man dann nicht so oft drüber stolpert, ne? Ja.
Naja, auf jeden Fall spannend. Finde ich aber gut. Das ist, dass ich das. Ja. Also anscheinend gibt es da Bedarf und die haben scheinende Lösung.
Ja, generell, ne? Also es ist in der IT-Welt ja überall und ist jetzt nicht ganz fehlerfrei. Ich glaube, im Ubuntu-Umfeld gab es auch ein paar Schwierigkeiten hier mit der Rust-Migration. Habe ich jetzt aber gerade keinen Link, ist jetzt nur so Erinnerung ganz grobe. Für sowas hört man natürlich den Urlaub im User-Space. genau, ja. Aber du kannst jetzt bald deine Arzttermine anders buchen.
Ja, hoffentlich. Und zwar, Dr. Lipp ist ja, also gefühlt zumindest, wenn ich jetzt meine Nicht-ITler so frage, das neue Standard-Tooling, um Arzttermine zu bekommen, hat aber datenschutztechnisch Probleme. Kann ich auch noch in den Shownotes verlinken. Da gab es auch eine Analyse bei Kuklecks Blog, was da für auch mit Anfragen von Dr. Lipp, wie sie damit reagieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall haben sich Leute zusammengestellt und haben gesagt, okay, wir brauchen eine offene Alternative zu Dr. Lipp und das nennt sich Open Reception. Und das Schöne ist, das ist ein Projekt, was von der Prototype Funding in Berlin halt unterstützt wird. Und sie planen jetzt zum Ende November halt eine Demo. Und so, dass man nächstes Jahr halt das selbst gehostete Lösung halt, eine Lösung anbieten kann, zu selbst hosten, aber auch gehostete Lösung. Und die ist halt dazu, dass es halt, du Arzttermine machen kann oder die Ärzte eine Möglichkeit haben, ein System anzubieten, das datenschutzkonform ist mit dem Komfort von Dr. Natürlich ist es halt eine dezentrale Lösung und das ist halt schwierig, nicht IT dann vielleicht das zu erklären, warum, weshalb, wieso. Ich finde es aber gut, dass da sowas Essentielles wie Arzttermine zu bekommen, da auf eine Alternative geschaffen wird, was Open Source.
Ja. Und es ist in Node geschrieben und es scheint in Svelte geschrieben zu sein. Ich bin da gerade so ein bisschen, Warte mal, ich kann ja die Package-JSON gucken, aber es ist Svelte-Config, also es ist eine Frontend-Anwendung, also es ist so eine, ist das ein Server?
Also ich sehe einen dicken Docker-File.
Ja,
ein
Docker-File, ne? Ist aber auch Vite und Svelte. Aber es gibt hier eine DB-Push und sowas, also irgendeine Datenbank wird da laufen.
Ja, eine Postgres genau. Ist das. Eine Postgres, also ich habe jetzt Docker-Compose, das Dev-System offen. Und da ist eine Postgres im Hintergrund und
SvelteKit ist das. SvelteKit. Also ganz hipper Kram, den man da machen kann. 115 Sterne bei GitHub. Ich sag mal, da ist noch Luft nach oben, aber ja.
Ja, vielleicht betragen wir was dazu bei.
Feature Request PR1 Migration auf Java.
Und Vardin, genau.
Ja.
Hallo?
Ja, wir müssen dringend Frontend vor Backend machen. Das nimmt ganz hier gefährliche Züge an. Ja. Ja, aber steigen wir tiefer in die Infrastruktur ab, denn Infrastruktur Daniel hat einen Link gefunden, hat ihn Sandra geschickt, hat gesagt, sag mal, ist das nicht interessant? Das sieht interessant aus. Kannst du es vorstellen? So läuft das hier mit den Themen, ja.
Genau, so läuft das mit den Themen. Und zwar, letzte Woche gab es eine Meldung bei Kubernetes-Blog, dass der Ingress Engine X zur Rente geschickt wird. Und ja, da sind jetzt alle ganz aufgeregt. Was ist der Hintergrund? Kubernetes ist ja eine Plattform, wo du halt Applications drauflaufen lassen kannst und du gefühlt oder zumindest White Paper marketingmäßig du ja das, was Deployment oder wie die Lastverteilung ist auf deinen Server, sich nicht mehr drum kümmern kannst. Die Infrastruktur-Leute werden mich jetzt dafür hauen, dass ich das so vereinfacht dargestellt habe, aber ich glaube, kurz zu erklären, was Kubernetes ist, kann man das, glaube ich, so halten. Und da gibt es eine Komponente, die für die steuert, nämlich den Netzwerkfluss in den Kubernetes-Cluster rein. Also man muss sich halt vorstellen, du machst eine Anfrage an den großen Kubernetes-Cluster und laufen ganz viele Anwendungen und der Cluster muss ja irgendwie wissen, wie diese Anfragen halt an die richtige App kommen. Und diese Funktionalität macht halt Ingress, beziehungsweise der Ingress-Controller. Und der wurde eigentlich schon auf Maintenance-Mode schon seit ein paar Jahren gesetzt, denn es gibt einen Nachfolger, nämlich das Gateway-API. Warum haben sie das in die Rente geschickt? Ingress hat das Problem, dass halt zwei Bereiche miteinander vermischt werden. Also es ist immer der Kampf in den Projekten, wer konfiguriert jetzt diesen Ingress? Es gibt halt Sachen, die eher Operation-lastig ist. Dann würdest du sagen, okay, das muss das Operation-Team machen. Manche Informationen müssen aus den Dev-Teams kommen, aus der Entwicklung. Da kann man halt sagen, ja, wieso kann die Entwicklung das nicht direkt selber machen? Und dann gibt es immer dieses Ping-Pong-Spiel, halt Entwickler müssen das an den Operations geben. Und dann ist es halt so, dass Ingress halt auch beschränkt in Funktionalitäten. Und mit der Zeit ist es, glaube ich, auch normal, mit der Zeit kommen neue Anforderungen und dann stellt sich heraus, okay, die Ideen, die wir da haben, matchen sie. Lange Rede, kurzer Sinn, das wurde halt auch dann schon lange auf Maintenance-Mode. Gateway-API war aber noch bitter, deswegen haben alle, also zumindest in den Projekten, wo ich unterwegs, keiner hat Gateway-API so aufmerksam geschenkt. Jetzt wird das anders, weil die Hauptimplementierung für diesen Ingress-Controller, nämlich dieser Ingress Engine X, wird nämlich zum März 26 nämlich zur Rente geschickt. Da gibt es kein Patches mehr. Und die Empfehlung ist, entweder auf eine andere Implementierung zu gehen. Also das hättest du was wie Traffic, wenn du diesen Ingress halt weiter benutzen willst. Oder du fängst an, halt auf dieses Gateway-API zu migrieren. Und ja, da werden die Leute jetzt in den Projekten entsprechend wach und dürfen sich was überlegen. Ist bei dir schon, also ich habe jetzt gerade kein Projekt, wo ich mit Kubernetes in Berührung komme. Deswegen kann ich jetzt keine Insight geben, ob das jetzt wie das in den Teams aufgenommen wird. Vielleicht weiß ich nach der Konferenz, wo ich die Woche bin, mehr. Aber ist es bei dir im Projekt?
Ja, bei uns im Projekt ist es ein Thema, da ist es auf jeden Fall rumgegangen. Ich sag mal, danach hat auch meine Aufmerksamkeit dafür nachgelassen, weil ich ja da in dem Gebiet nicht so unterwegs bin. Aber ja, da wird jetzt ein bisschen was passieren. Da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen was machen. Oder zumindest mal nachgucken. Ne? Also es ist ja etwas größerer Kunde. Das heißt, man muss ein bisschen was schauen, was da wo alles läuft und ob da noch irgendwo Arbeit.
Also ja, also es wurde halt länger schon angekündigt, aber ja, und ich finde jetzt die Vorlaufzeit, ich meine, wir haben November, März, das sind 5 Monate.
Ja, und Weihnachten dazwischen, ne?
Weihnachten dazwischen, ja, also je nach Projekt, Firma, ja, wird es herausfordern. Jetzt kann man dann sagen, ja, ist ja einfach, diese Implementierung auszutauschen, aber wir kennen das ja aus der Welt der Datenbanken, da haben wir auch einen Standard. Und so ähnlich ist es auch mit den Ingress-Controllern, also du hast in Nginx Features, die nicht unbedingt in den Traffic-Ingress-Controller ist oder umgekehrt. Deswegen, vielleicht hast du auch einen Cloud-Provider-Ingress-Controller im Einsatz, der spezifisch auf den Cloud-Provider ist. Ja, wird da spannend. Ich bin mal gespannt, was da so die nächsten Wochen in der Richtung halt aufpoppt.
Ja, definitiv. Was auch aufgepoppt ist, ist ganz viel indonesisches Essen. Ja, und zwar, wir waren ja hin und her gerissen, ob wir es thematisieren. Es gibt mal wieder Neues aus NPM-Land. Und zwar gibt es da einen Wurm, der sich gerade verbreitet und das Registry überflutet mit wohl seit Anfang 24 über 67.000 gefälschten Paketen. Und dieser Wurm, oder diese Kampagne wird der Indonesian Food Worm genannt. Weil, was macht der? Der erstellt Pakete, die aussehen wie so ein Next.js-Projekt und die haben dann in Kombination mit dem indonesischen Namen oder mit einem Lebensmittelbegriff. Warum auch immer. Also wahrscheinlich, weil sie da eine feste Liste an Bezeichnungen haben. Und der nutzt mal wieder eine Schwäche aus, die das so schwierig macht, denn die ganzen anderen, ich sag mal, Angriffe, die bis jetzt auf die Kampagnen ausgeführt sind, sind immer drauf gegangen, dass sie geguckt haben, was wird denn hier automatisch ausgeführt, wenn du das Paket installierst. Ne, du kannst ja bei Node in deinem Package sagen, hier, bevor du einen Install machst, führ mal diesen Code noch aus oder nach dem Install. Und es ist natürlich das Perfekte, wenn jemand gerade dein Paket mit NPM Install installiert hat, dass da gleich nochmal ein bisschen Code ausgeführt wird. Und die machen das nicht. Die haben aber eine manuelle Ausführung. Und wenn du das machst, dann fängt das Ding an, neue zufällige Paketnamen und Versionen zu erstellen und diese auf NPM zu publishen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben die auch noch untereinander Abhängigkeiten, damit das jetzt auch alles in dem ganzen NPM-Mechanismus nicht so einfach zu löschen ist. Und ja, die füllen da gerade das Registry. Und da sie halt, ich sag mal, diesen manuellen Schritt da mit drin haben, macht das Leben ein bisschen schwierig für alles Tooling, was man da hat. Also, wenn ihr Hunger bekommt beim Installieren von einem NPM-Package, auf keinen Fall ausführen, ne? Das ist gerade wieder so ein Angriff. Ja, ist halt auch wieder, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, nehmen wir es rein, nehmen wir es nicht, weil jetzt schon wieder NPM, ich sag mal so, auf der Zielscheibe ist. Ist aber auch wieder so für mich so ein typisches Beispiel, ja, klappt jetzt bei NPM. Könnte aber in vielen Ökosystemen auch klappen. Also wenn du einen Programmcode bei dir lokal ausführst, der Schadcode enthält, dann kannst du auch mit Rust und Go und Java es schaffen, dass Sachen passieren, die du nicht möchtest, dass sie passieren. Also vor allem, wenn du einfach nur sagst, ach ja, hier, ich mache das mal gerade mit Sudo-Rechten oder ich schaue überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Aber ist natürlich jetzt gerade wieder typisch, dass das JavaScript-Ökosystem trifft. Ja, was sagst du denn dazu? Bequem in der Java-Ecke oder überlegst du, ob du das eine Jar eben hättest öffnen sollen?
Also ich überlege gerade, in die JavaScript-Welt zu wechseln, ist ja echt spannend bei euch.
Ja.
Nein, Quatsch. Also wir hatten uns im Vorfeld gehabt, ich glaube nicht, dass ihr mehr oder weniger Probleme habt als ein Angular-Ökosystem. Es liegt einfach daran, dass es du auch in der JavaScript-Bubble drin bist. Das heißt, du bekommst das eher mit. Und ich bekomme das halt auch eher mit, weil wir, ja, auch wenn ich Java mache, ein bisschen JavaScript bekomme immer mit, weil man halt da im täglichen Alltag damit. Und man sieht aber auch, dass NPM da halt versucht, das zu verbessern. Und sich ja zum Beispiel auch anderen Ökosystemen sich das halt, sich auch Sachen halt dann rausnimmt. Also ich weiß mich noch zu erinnern, dass 5, 6, 7, vielleicht auch länger, wir in der Java-Welt halt attackiert worden sind, dass unsere Release-Prozesse halt total anstrengend sind, in Maven Central da Pakete hochzuladen, weil wir dann musst du signieren und darfst nicht überschreiben. Auf der anderen Seite hat das wenn du einmal das initial eingerichtet hast und das auch wegautomatisiert hast, war das kein Schmerz mehr, hat aber von Supply Chain Sicht oder Supply Chain Security Sicht halt Vorteile mitgebracht. Und so ein paar Mechanismen, ich weiß jetzt nicht alle aus dem Kopf, aber ich meine, gelesen zu haben, ein paar Mechanismen übernimmt ja NPM da logisch, entsprechend ja. halt auch. Und deswegen, ja, also das war auch das, was ich Daniel gefragt habe, hey, meinst du wirklich, dass wir noch was thematisieren, nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir ständig auf NPM rumhacken? Nee, also auf der anderen Seite finde ich das aber gut, dass es halt, da werden es geschafft wird und ich vermute mal, wir haben einfach auch, uns fällt das halt auf, weil wir halt in der Bubble halt würden wir in der Rust-Bubble unterwegs sein, dann würden wir sagen wahrscheinlich, oh Gott.
Ja, da würden wir sagen, schau mal hier, 20% weniger Speicherfehler, ja. Ja, ja, so haben alle Bubbles ja. ihre, also es ist, JavaScript ist halt auch super attraktiv, ne, und vielleicht ist das auch ein Ökosystem, wo es viele Entwicklerinnen und Entwickler gibt, die nicht so auf Security achten, kann ich mir vorstellen, dass man dann sagt, okay, wenn ich das schaffe, dass ein paar da das Skript starten und sich nicht wundern, dass danach irgendwie nichts passiert oder was Komisches passiert, ne, dann klappt das halt. Und wenn du das gestartet hast und die Kacke, Entschuldigung, am Dampfen ist, ist auch zu spät, ne? Also wenn die Pakete da einmal drin sind und sich gegenseitig referenzieren, dann kannst du da nicht mehr in NPM, glaube ich, ohne Support was machen. Ja. Genau. Also Augen auf bei der Berufswahl und beim Installieren von Paketen. Ja.
Egal welche Art. Egal welche Art.
Aufpassen muss man auch, welche Konsole man kauft.
Ja, und ist das schon so ein Weihnachtseinkaufstipp? Nee, wahrscheinlich
ist zu früh für Weihnachten, ne? Ja. Du kannst ja Weihnachten sparen.
Weihnachten 26.
Ja, genau, wir sind ja sowieso schon ahead, ne? 25 ist ja schon abgehakt, ja.
Genau. Thematisch, also ich musste nur auf Weihnachten abarbeiten.
Genau. Worum geht's? Valve bringt die Steam Machine raus. Habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, ist eine schöne kleine Kiste. Mit okayer Performance, was ich bis jetzt gelesen habe, nicht ganz da, wo eine Xbox und eine PS5 sind. Aber schon eine gute Performance, um viele Spiele zu spielen, die im Steam-Ökosystem verfügbar sind. Und ist, sagen wir mal, so wie ich das mir bis jetzt gelesen habe, eher so fürs Wohnzimmer gedacht. Ne? Also du willst eine Spielekonsole haben, du willst deine Steam-Bibliothek spielen und statt dem Steam Deck, was ja eher, sagen wir mal, modular oder mobiles Setup gewesen ist, hast du dann halt das Ding. Du kannst das Ding auch als Computer verwenden, ist halt ein Linux drauf und es rätseln, glaube ich, noch alle, wie viel es kostet. Das wird, glaube ich, nochmal so ein Knackpunkt. Aber wenn du sagst, ich möchte meine Steam-Bibliothek am Fernseher spielen, ist das eine Möglichkeit.
Definitiv. Es gibt hier mittlerweile zwar auch irgendwie so eine Docking-Station für Steam, für Steam Deck. Also mein Nachbar nutzt das, sieht eigentlich ganz gut aus, aber ich glaube, wenn du so Pendant zu einer Konsole haben möchtest und nichts Portables brauchst, finde ich cool. Und vom Design her erinnert mich das ein bisschen so an Nintendo Cube. Ja.
GameCube, ja genau.
Und den Cube, ja. Von daher, ja, ich bin gespannt und ich glaube, Steam, das ganze Gaming-Zeug, das jetzt unter Linux läuft, das gibt doch mal Linux immer so einen Auftrieb.
Das glaube ich nämlich auch, weil die werden ja natürlich jetzt weiter das vorantreiben, dass sie ihre Spiele laufen lassen können. Und das ist halt auch eine attraktive Plattform und für Spieleentwickler. Und das geht genau in die richtige Richtung. Also wenn du sagst, ich möchte kein Windows, sondern ich möchte Linux haben, ich habe da bei mir am Spiele-PC, aber ich spiele jetzt auch jetzt nicht den abgefahrenen Kram, ehrlicherweise nur gute Erfahrungen zuletzt mitgemacht und das in fertig. Und ist ja eigentlich nur ein Bonus dann für den normalen Nutzer, dass du da auch wie an einem Computer dran arbeiten kannst oder mal einen Browser öffnen kannst oder sowas. Ne? Also ist vielleicht mal so als Bonus ganz nett. Und an den meisten Konsolen kannst du ja auch in irgendeiner Form Internet surfen oder zumindest gewisse Stores surfen. Ja.
Ja, und ich glaube, bei der Steam hast du auch recht viele Indie-Titel, die du spielen kannst. Und so was ich jetzt, also, aber ich bin jetzt auch nicht der Bubble halt tief drin, aber so was ich so in Headlines lese, dass Xbox und PlayStation das immer restriktiver machen mit ihrer Plattform, dann scheint das echt eine gute Alternative.
Ja, sehe ich ganz genauso. So, jetzt diese Überleitung, die wird schwierig. Wenn ihr dann nach dem Spielen doch nochmal programmieren wollt, ja. Und GitHub geht ja gar nicht, in Anführungszeichen. Und Codeberg passt euch nicht von den Lizenzbedingungen, wie ich jetzt gelernt habe. Dann gibt es eine Lösung.
Ja, und zwar gibt es eine ich weiß, ob die neu ist, aber zumindest bei mir in der Bubble ist die aufgetaucht, die eine Code-Hosting-Plattform auch auf derselben Technologie wie Codeberg, nämlich Forshow, nämlich Codeflow. Und das ist eine Schweizer Firma, die kostenlos halt, halt ein Git-Management-System halt anbietet, so wie bei Codeberg, basierend auf Spenden. Und warum das bei Codeberg manchmal problematisch sein kann, also mich tangiert das nicht, aber ich habe da schon Kritiken halt gehört, wenn ihr nämlich private Repositories mit eurem Privatkram raufpackt, was ihr nicht der Öffentlichkeit oder nicht unter Open-Source-Lizenzen stellen wollt, dann ist das halt gegen den verstößt es halt gegen Codeberg-Richtlinien. Zumindest ist mein letzter Stand. Und das ist bei Codeflow halt nicht so. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt vertraue ich halt einer halt eine Firma. Und ja, das ist immer eine Vertrauenssache. Was ich hier zugute halte, ist eine Schweizer Firma, läuft auf Servern in Europa. Ihre AGBs oder das, was ich jetzt so gelesen habe, sind beruht auf Transparenz. Kann immer mal was schieflaufen, aber zumindest, wenn man jetzt nicht selbst hosten möchte, auf dem Codeberg nicht gehen möchte aus den bekannten Gründen und GitHub gerne den Rücken zukehren, ist das zumindest einen Blick wert. Und wo man sich dann selber entscheiden kann, ob das vielleicht was für einen ist.
Ja, da ist Bewegung drin in dem ganzen Thema. Ne? Also das war ja. Doch eigentlich, war doch Git fest in GitHub-Hand.
Ja.
Ist es immer noch, also viele Projekte bleiben ja auch bei GitHub, weil einfach da die Community ist. Aber es bröckelt so leicht. Ne? Ob da jetzt wirklich was abbricht, ob wirklich große Projekte weggehen, wird man sehen. Aber hätte ich nicht so erwartet, dass da diese Bewegung reinkommt, die wir da gerade beobachten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch mehr Bewegung reinkommt, denn bei Forshow arbeiten sie ja aktiv an diesen ActivityPub-Protokoll-Unterstützung, dass du halt solche Systeme dezentral organisieren kannst. Und wenn das, ich meine auch sogar in der aktuellen Version sind die ersten Features auch umgesetzt und das könnte halt auch nochmal Aufschwung geben. Das heißt, du kannst zwar einen Account bei Codeberg haben, aber forken auf einer anderen Instanz und ja, da kommt auf jeden Fall Bewegung ins Spiel und gefühlt würde ich sagen, das geht.
Ja, spannend auf jeden Fall.
So, und der erste Aufschlag Richtung Bildungsauftrag.
Ja, genau, also für die, wenn ihr Backend-Entwicklerin seid oder Backend-Entwickler und sagt, ey, ich will jetzt aber mit Frontend starten, ja, ich habe doch extra an der Umfrage teilgenommen, dann habe ich ein paar kleine Leckerli für euch. Ich mach die jetzt auch ganz schnell. Das eine ist von Olli Williams ein Artikel über den Number-Input von HTML. Und ich finde den exemplarisch ganz gut, was so mit HTML möglich ist, wie viele Konfigurationsmöglichkeiten sind und wie man mit diesem Input arbeitet. Ich habe da auch mir schon die Zähne dran ausgebissen. Und ich kenne auch genug Implementierungen, wo Leute einfach einen Text-Input normalen nehmen und die Number-Funktionalität in Anführungszeichen selber schreiben. Aber da geht inzwischen richtig viel und das wird in dem Artikel richtig schön auseinandergenommen. Also wer sagt, ich möchte einfach mal wissen, wie sich das hier in der HTML-Welt so tut, das ist ein ganz nettes Ding. Und einen ähnlichen Bildungsauftrag habe ich auch wieder bei Mastodon quasi gesehen. Und zwar geht es da darum, wie nah kommt man mit einer Progressive Web App an eine native App ran. Ich meine, auf der einen ist so ein zweischneidiges Schwert, ne, wenn man an die ganzen Electron-Apps und sowas denkt, das ist eher Schmerz. Aber es gibt auch genug Webseiten, wo man sagt, naja, braucht ihr jetzt eine App? Also ist das jetzt alles hier so anspruchsvoll und so komplex, dass ihr da jetzt eine eigene App braucht? Und dann bietet sich ja eine Progressive Web App an. iOS, Android unterstützen beide, dass man die bei sich auf dem installiert im System und benutzt. Und da habe ich von coolcodes.com einen Artikel, da ist so ein bisschen exemplarisch gezeigt worden, mit schönem Beispielcode dabei, wie man so eine KI-Chatbot-App baut, mit verschiedenen, auch mit so Touch-Gesten drauf und was die Gedanken dahinter waren, dass man das effektiv programmiert. Das fand ich ganz schön, wieder so in diese Thematik, wenn man da mal tiefer reinsteigen möchte, kann man sich das auf jeden Fall angucken. Und last but not least eine Newsletter-Empfehlung. Und zwar, wenn ihr sagt, einmal die Woche möchte ich mal so ein bisschen HTML-Dosis bekommen, um so langsam in den Geschmack reinzukommen, empfehle ich euch den Webweekly-Newsletter vom Stefan Judis. Den gibt es unter webweekly.email zu abonnieren. Stefan ist eine ganz klare Empfehlung, auch die Webseite von ihm ist super. Und das ist ein sehr annehmend, sehr schön zu lesender Newsletter und immer wieder was dabei, was man lernen kann, wo man noch ein bisschen tiefer einsteigen kann. Er teilt da auch sehr aktiv, was er gelernt hat, ne? Und ja, also den lese ich immer gerne. Und für euch angehende Frontend-Entwicklerinnen und Entwickler ist das bestimmt ein ganz guter Einstieg. Ja.
Ja, mega.
Schon abonniert.
Ja, natürlich.
Wird kontrolliert.
Ja, das war Ramsch aus dem Modem.
Ja.
Und wir haben, diesmal habe ich nochmal Termine mitgebracht. Ich bin nächste Woche in der Schweiz unterwegs. Jeden Tag woanders. Bin mit den lieben Gerd und Sebastian unterwegs in der Schweiz mit Panel-Diskussionsthemen, hauptsächlich bei Open Source und Supply Chain Security. Und mich kann man mit den anderen Montag, also dem 24.11. in Basel antreffen, zu Open Source. Dann Dienstag sind wir in Zürich zu Supply Chain Security. Mittwoch in Bern auch wieder zu Supply Chain Security. Und am Donnerstag in Luzern zu Open Source. Ich reise dann wieder zurück. Die Jungs machen noch weiter. Den Freitag sind sie noch in St. Gallen. Auch zur Open Source Thematik. Und dann, das war wieder Tour de Swiss.
Sehr schön. Und ich hoffe, es gibt lecker geschnetzeltes Rösti und also leckere Sachen, die sie da haben. Ja.
Also ich kann mich nicht beklagen. Also bisher, was das Essen angeht und andere Dinge natürlich auch, ist Schweiz einfach top. Und ich werde das Bahnfahren genießen.
Ja, das ist ein Unterschied, ne? Also.
Ja. Von daher, ich freue mich auf die Woche. Ist auch meine letzte große Reise für dieses Jahr. Endjahresstück.
Kein Weihnachtsurlaub?
Nein, kein Weihnachtsurlaub.
Krass. Unerwartet.
Also wir haben frei, aber wir sind zu Hause. Und wo ich meine Weihnachts-To-Do-Liste abarbeite.
Ja, ich bin gespannt. Auch bin ich gespannt auf unsere allerlieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ich glaube, du hast wieder ein Brettspiel mitgebracht.
Ja, und ich war jetzt mal skeptisch, aber ich habe es dann ausprobiert und für gut befunden. Ist ein Zweierspiel, King of Tokyo Duel. Das ist ihr Push-Your-Luck-Spiel. Und eigentlich ist das Original King of Tokyo auch für zwei Leute ausgelegt. Aber hier haben sie nochmal so einen Twist reingebracht, wo nochmal andere Siegbedingungen reinbringen. Und das macht Spaß. Und das mal für zwischendurch ist es halt ganz interessant. Worum geht's da? Ihr seid Monster in Tokio. Und ihr wollt King of Tokyo werden. Und dann müsst ihr mit Würfeln halt entweder den Gegner platt machen oder halt Punkte sammeln und dann King of...
Das ist auch schon ein bisschen älter, das Spiel, ne? Also ich habe das, glaube ich, sogar schon gespielt.
Das King of Tokyo Duel ist, glaube ich, dieses Jahr rausgekommen oder Ende letzten Jahres. Das King of Tokyo an sich, das ist, glaube ich, schon 10 Jahre
alt. Dann habe ich das King of Tokyo schon mal gespielt, ja.
Aber das ist ein super Spiel für wenn du mit Leuten für was spielen möchtest, die keine Brettspielerfahrung haben und keinen Bock auf Strategie und groß Regeln lernen, sondern einfach nur Push Your Luck und würfeln und
ja.
Was passiert.
Sehr schön.
Du hast auch
ja, und zwar habe ich nochmal einen Marvel-Film gesehen, denn der ist jetzt bei Disney Plus. Es geht um The Fantastic Four First Steps. Das ist der aktuelle Marvel-Film oder der neueste. Dreht sich so um eine der bekannteren Marvel-Familien, nämlich die Fantastischen Vier. Und viele kennen wahrscheinlich noch die ersten zwei Filme, die es da irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es in den 2000er oder 90ern gewesen ist, ich glaube 2000er so rum, produziert worden. Und das ist jetzt quasi der offizielle Marvel-Aufschlag. Und die werden wohl jetzt auch in den nächsten Avenger-Filmen eine große Rolle spielen. Ja, und das war endlich mal wieder ein guter Marvel-Film, muss ich sagen. Also hat
auch schön,
ja, also ja. Hat ich sag mal, im letzten Drittel vielleicht ein, zwei Längen, aber nicht ganz schlimm. Also es ist wirklich ein guter Film.
Also nicht so schlimm wie Captain America.
Ja, der Captain, das ist der Tiefpunkt. Also der ist mit Wakanda Forever mit der Tiefpunkt, glaube ich, den die da hatten. Wobei, da haben die noch ein paar andere Böcke gerissen. Aber nee, der ist wirklich gut. Sie machen es geschickt, man bekommt diese ganze Origin-Story eher so nebenbei erzählt. Und du hast quasi schon ein funktionierendes Team in einer sehr coolen 60er-Optik. Also die ganze Welt, ja, cool. Das ist schon mal alles sehr sehenswert. Und die Charaktere haben schon eine Chemie miteinander. Das ist eigentlich schon mal ganz schön, dass das nicht erst so ist, oh, wir müssen uns kennenlernen und lernen am Ende des Films, dass wir zusammenarbeiten müssen, sondern das ist wirklich schon eine Familie. Und die haben ihre Probleme und sie kriegen ein ganz großes Problem, das da Galactus heißt, weil der gerne Planeten isst und das wollen die natürlich verhindern. Genau, und ich fand den wirklich gut, war unterhaltsam, meine Frau hat ihn auch unterhaltsam gefunden. Kann ich ganz klar empfehlen.
Ja, cool. Ja, ich fand es immer ein bisschen erstaunlich, dass die Fantastic Four immer so ein bisschen unterm Radar liefen. Also ich kannte Fantastic Four vor allem von der Zeichentrickserie aus den 90ern. Das ist so, wo Fantastic Four bei mir so Erinnerungsvermögen halt auftauchte. Und ich glaube, ich habe in einem Film gesehen, für schlecht im
Also die Filme gehen, ja, die erzählen auch, also der eine eher die Origin von den Vieren. Ist aber von der ganzen Chemie ist hier der neue um Welten besser. Dann gab es einen, den viele gerne vergessen, nämlich von Fox gab es schon mal eine Neuauflage. Und der ist
Oh,
total,
okay.
der ist auch wirklich schlecht. Der ist total gefloppt. Und das hier ist jetzt, ja, mit dem Mandalorian als Reed Richards.
Ja, okay. Ach, ja. Ich glaube, das wird auch ziehen.
Ja, sehr schön. Aber du hast auch noch was geguckt.
Ja, und wir haben einen Sehtipp von Frank bekommen. Vielen Dank dafür und schöne Grüße gehen raus. Und zwar eine Dokumentation auf Arte. Vierteilig, hört sich jetzt total episch an, aber jeder Teil geht so um 20 Minuten. Und geht es darum, dass ein Franzose mit 16, 17 halt Austauschschüler war in Amerika. Und der ist nach 10 Jahren wieder zurückgekehrt und hat sich auch da richtig wohlgefühlt in Amerika und hat aber festgestellt durch Facebook und Instagram, dass halt in welche politische Richtung die meisten halt geschlagen sind, also pro Trump. Und das hat ihn total verwirrt, aber er wollte die Sache halt auf den Grund gehen und ist dann nochmal für einen Monat rübergefahren und hat sich mit den Leuten unterhalten, die er halt für die vor 10 Jahren Best Friend war und auch sein Familienleben da mitgemacht hat und rauszufinden, was da passiert ist, dass das jetzt so aus seiner Sicht so umgeschwungen ist. Und ja, hat mich geflasht an vielen Stellen. Und ja, auf jeden Fall, jeder sollte seine eigene Meinung dazu bilden. Auf jeden Fall von mir aus, von meiner Sicht halt auf jeden Fall
Das, also
in
ja,
der Arte
hat mich
Mediathek.
erst abgeschreckt, als ich nur den Titel gesehen habe, weil ich dachte, oh, ist mir vielleicht zu politisch, jetzt wo du das erzählst. Ich finde das gerade, dass das er klang jetzt so mit Freunden das macht, also dass er da die Gespräche führt, klingt das interessanter und ein bisschen, ich sag mal, neutraler. Ne? Also
Ja.
ja, das kommt auf meine Weihnachtsliste.
Ja, also ich gebe es zu, der Titel hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, deswegen brauchte ich ein paar Tage Anlauf, bis ich mich angeschaut hatte, aber dann hatte ich Zeit gehabt und hatte auch die innerliche Stimmung dafür gehabt, sowas, und war dann erstmal positiv überrascht. Natürlich sind ein paar Momente, wo man denkt, okay, krass, aber ja, ist nicht so, weil war anders erwartet, als was der Titel halt.
Ja.
Und danke nochmal an Frank.
Ja, super. Jetzt schaue ich mir auch an. Erst war ich skeptisch, aber das kommt auf die Liste. Sehr schön. Ja, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, wir haben die Stunde
Ja.
geknackt. Ja, das haben wir. Das kriege ich auch nicht
Haben
mehr
wir.
rausgeschnitten.
Keine Sorge, Leute, ihr könnt das mit den Rezepten skippen, dann seid ihr unter einer Stunde.
Ich dachte, die hören nur wegen den Rezepten. Und dann jetzt diesmal im Newsletter Rezepte
Also ich habe auch
Spezial.
das Feedback
Ja.
bekommen. Ich hab auch das Feedback bekommen. Unsere kurzen Folgen freuen sich, dass wir die Rezeptkategorie rausgeschmissen haben.
Was?
Ja, solche und solche,
Ja,
ne?
gut, aber so, man kann es ja skippen, ne? Also für alle,
Genau
wenn ihr
deswegen
einen
bin ich da.
halbwegs vernünftigen Podcast-Player habt, wir pflegen die Chapter-Marks und dann sollte es problemlos möglich sein, auch diesen Teil, nämlich das Nachgespräch, schnell zu skippen. Dann habt ihr es aber hinter uns, euch, weil, und wir haben es auch hinter uns, denn die Folge ist vorbei. Ja, hat wie immer Spaß gemacht, im zweiten Anlauf hat alles geklappt, ne? Ich hoffe, dass jetzt kein Running Gag wird. Das sind so komische
Ja, das
Probleme.
ist
Ja,
schlimm,
das sind
ne?
so ganz komische Probleme. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten viel Spaß. Wir wünschen euch auch, wir hoffen, ihr habt auch viel Spaß gehabt. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Newsletter, der da kommt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, schnell eintragen. Dann kriegt ihr nochmal eine Extra-Dosis an Ramsch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und dir viel Spaß in der Schweiz. Ja, das ist ja nächste Woche. Ach, gibt trotzdem eine
Genau,
Folge.
ich fahr. Ja, ich werde nächste Woche, ich muss mich jetzt schon für die schlechte Audioqualität entschuldigen, aber da wird aus dem Hotelzimmer aufgenommen.
Huhu. Ja, Sandra und Tour
Ich bin mal
Spezial.
gespannt, was das Feedback danach von Daniel war, dann machen wir nie wieder.
Ja, mal gucken. Wir hatten schon schlimmere Audioaufnahmen, glaube ich, jetzt schon sagen
Das
zu
stimmt.
können,
Ja, also ich sag das nicht
ja.
so laut. Ne?
Alles klar. In diesem Sinne,
Okay.
vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.